Ja, ihr Lieben, Birgit hat gesagt, du hast morgen eine halbe Stunde. Da habe ich gesagt, das ist für einen Lehrer gar kein Problem. Eine halbe Stunde labern, das ist kleines Vorgeplänkel. Ich habe sogar Schüler von mir hier sitzen heute, ist es so? Nee, nicht ganz. Geschwister von Schülern. Ja, die sind jetzt bei den Kindern wahrscheinlich. Und sie haben das morgen früh wieder. Englisch. Ja. No problem. Would you like to? ich habe gedacht, ich den Freunden aus Kleve, der Familie in Kleve, bin ich natürlich ein bisschen bekannt. Aber ich glaube, dass auch einige hier sind, die aus Köln sind oder aus Aachen oder Hilden, obwohl die kennen mich auch. Ne? Ihr winkt ab. Ne? Wir waren jahrelang sozusagen auch Kollegen, ne? An Schule und in Schule und sind da immer noch ein bisschen verbandelt und nah dran. Ja, Uli Falk ist mein Name. Ich bin mit Adrianne verheiratet. Da ist sie. wir kennen uns jetzt schon fast 30 Jahre. Vor 30 Jahren ist das her. Da haben wir uns irgendwie als junge Teenager angemeldet auf einer Freizeit, auf einem Outreach 1989, OM. Ich traf dieses Mädel in Offenburg, als sie einen ganz großen Fehler begangen hat. Sie wollte aus so einem öffentlichen Brunnen trinken, weil sie dachte, in Deutschland macht man das so. Und da habe ich sie natürlich gerettet. Ja. Und dann 30 Jahre später rettet sie mich, indem sie mir so ein Zeichen gibt, so nicht weiter. Ja, wir haben drei Töchter, die sind auch alle drei hier, die sind alle drei unterwegs. Ich glaube, die, oder schlafen die noch? Ja, ne? Nee. Ja, und Willi? Okay, ja. Frauke, übrigens, ich wollte ja nochmal dich so ein bisschen, stehst du mal bitte auf, Frauke? Damit alle sehen, wer Frauke ist. Kannst du machen, das hilft aber nichts. Frauke und Firen haben das eine Lied zusammengeschrieben, Frieden im Sinn, ne? Das, was wir gesungen haben. Eine erste kleine Mini-Schreib- und Komponier-Sache und so schön. Und ich habe mich vor allen Dingen gefreut. Wenn ein Lied anfängt zu resonieren, wenn da irgendwie so eine Resonanz entsteht und man merkt, okay, das kommt an oder Leute können mitsingen oder es ist ihr Lied, es sind ihre Worte, dann denke ich, oh, habt ihr gut zugehört. Ganz, ganz wunderbar. Jetzt ist von der halben Stunde nicht mehr so viel übrig. Jetzt muss ich mal Gas geben. Ich habe gesagt, dass ich eben verheiratet bin. Wir haben drei Töchter, wir wohnen in Kleve. Ich bin Lehrer geworden. Wir sind nach unserer Hochzeit direkt nach Bayern gezogen, haben da 5 Jahre gelebt. Ganz alleine und in Frieden. Frieden deshalb, weil wir konnten die Menschen doch nicht verstehen, was die mit uns reden. Also ich hatte einen Nachbarn, der hat jahrelang mit mir gesprochen. Ich weiß aber nicht, was der gesagt hat. Ja. Er hat so seinen Akzent nicht abgelegt. Ich hoffe, das geht uns heute besser. Wir bewegen uns heute so ein bisschen hin zu dem Abendmahl. Und wir haben Kultur, Kulturschaffen, Kulturstiftende, soziale Aspekte und all diese Sachen habe ich versucht so ein bisschen zusammenzubinden und bin doch irgendwie so hängen geblieben bei dem, worauf wir jetzt so ein bisschen hingehen, nämlich das Abendmahl. Und ich habe gedacht, was gibt es Typischeres oder was gibt es mehr an Kern von Evangelium als das Abendmahl, in dem Gott uns so unfassbar nahe kommt. Und das sage ich jetzt schon mal zum Start, weil da ende ich dann auch wieder. Da möchte ich dann wieder landen. Und habe so ein paar Gedankenfetzen mitgebracht. Als wir gestern hier saßen mit Völke, ich hatte zu jedem, der dann irgendwas erzählt hat, habe ich immer gedacht, oh, da fällt mir auch noch was ein, da müsste ich jetzt auch was sagen. Und innerlich habe ich gedacht, Uli, halt die Klappe, vielleicht kannst du das ja morgen machen oder so. Dann lass mal die anderen reden. Aber es waren so viele Versatzstücke und es sind so wie Puzzlestücke. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Man hat so Gedankenpuzzle, Puzzle-Elemente und man kann die im ersten Augenblick noch gar nicht so richtig an die richtige Stelle sortieren. Und mir ist in der Vorbereitung hier drauf tatsächlich sind diese Puzzlestücke so ein bisschen zusammengekommen und ich hoffe, ihr könnt meinem Train of Thought, meinem Gedankengang, diesem Fluss der Gedanken so ein bisschen folgen. Ich werde mich heute in allererster Linie aufhalten im Johannesevangelium und mit euch ein paar Sachen da besprechen. möchte an einer anderen Stelle anfangen, und zwar bei vorgestern Vormittag. Da war ich mit Kollegin Alex, waren wir zusammen auf einem Schulleiterkongress in Düsseldorf und hörten, heißt er Gerald Hüther? Harald Hüther? Gerald Hüther. Gerald Hüther, ein Hirnforscher, der eigentlich zum Stand der Forschung, was wie unser Gehirn so funktioniert und was die Wissenschaft so alles rausfindet. Es ist ja so, dass man vor 20, 30 Jahren noch nicht so tief in das Hirn reingucken konnte. Und heute ist man tatsächlich in der Lage, also durch Maschinen und irgendwelche Resonanzgedöns auf dem Kopf, kann man also gucken, welche Areale im Gehirn sind aktiviert und wann sind die aktiviert und welche Botenstoffe gehen da von A nach B oder wie ist unser Gehirn eigentlich aufgebaut. Und er hat das natürlich auch in Bezug auf Schule und Erziehung und Pädagogik erklärt und so ein ganz großes Fass aufgemacht. Und wer ihn so ein bisschen kennt, ich sah Sabine gerade so nicken, dann waren es so ganz elementare Sachen, die wir immer eigentlich schon wussten, die ganz entscheidend sind für die Entwicklung von Kindern, die ganz entscheidend sind, dass Beziehungen gelingen, die ganz entscheidend sind, dass Gemeinschaft entsteht und entstehen kann. Und ich pick jetzt nur zwei, drei Sachen raus, die mir hängen geblieben sind. Das ist dieses Bedürfnis des Menschen, das Bedürfnis der Kinder, das Bedürfnis von uns, auch in Gemeinde, nach Verbundenheit und Autonomie. Wir haben die so ein bisschen gegensätzlich, aber diese beiden Triebfedern, die sind unfassbar stark. Wir streben permanent danach, verbunden zu sein. Verbunden zu sein, erstmal mit uns selber, aber auch mit unserem engsten Umfeld. Und gleichzeitig haben wir das dringende Bedürfnis, selber etwas zu machen. Das merken wir bei kleinen Kindern. Ne? Sie fangen an zu laufen, man möchte ihnen gerne helfen und sie schlagen so die Hand weg und sagen, lass mich das alleine machen, ich kann das schon, ich probiere das. Boing, fallen sie da hinten, haben sie eine weiche Windel an, ist kein Problem. Und immer wieder stehen sie auf, aber dieser Drang, autonom, ganz alleine etwas zu schaffen und dieses dringende Bedürfnis, verbunden zu sein. Und wir haben Schule und Erziehung und oft auch Gemeinde zu einem Ort gemacht, der sehr, sehr intellektuell ist. Der geht ganz stark in den Kopf und spricht die Ratio an. Und eigentlich mache ich jetzt das Gleiche. Ne? Ich quatsche hier euch voll. Ne? Eigentlich sollte ich einfach nur rumgehen und Leute berühren. Ne? Aber dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und dass sich Leute entfalten können, ist so zentral und wirkt für uns befreiend. Das macht Menschen stark, das macht Gemeinschaften gesund. Und ich glaube, ein klein bisschen haben wir davon hier gesehen. Wir hatten in diesem Jahr keinen externen Sprecher, der hier vier Predigten hält oder vier Themen-Workshops anbietet, sondern wir haben gesagt, okay, wir machen das gemeinsam. Und eine der kostbarsten Sachen für mich war zu sehen, dass es so generationsübergreifend war. Die Kleinen und die Großen, die Alten und die Jungen, dieses Gemeinsame, es war für alle etwas da. Und das spiegelt etwas wieder von dem, wofür wir eigentlich gemacht sind. Und das spüren wir. Es war okay. Hätten wir uns intellektuell größere Herausforderungen manchmal gewünscht, ja, warum denn nicht? Aber es war okay. Es hat Spaß gemacht, Neues zu entdecken, Kinder zu sehen, wie sie Sachen können, die wir nicht können. Wie sie Sachen anders interpretieren. Zwei Striche machen, abhauen und uns dann mit der Arbeit hier zurücklassen mit dem Kreuz. Es war gut, diese Gemeinschaft so zu spüren. Und wir merken, dass das auch etwas ist, was in uns und in Gemeinde anfängt zu resonieren. Dass Gemeinde mehr ist als der Ort, wo wir uns alle einig sind über theologische Fragen. Das ist der Ort, der viel, viel umfassender ist als wir verstehen die Bibel alle auf die gleiche Art und Weise. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir uns innerhalb von 5 Minuten hier komplett zerstreiten. Fange ich mit Völke an, ne? Kriegen wir hin. Ne? Aber nein, es ist Familie, ne? Wir sind verbunden, da ist ein Band, das haben wir uns ja auch nicht selber ausgesucht. Es ist einfach da und es ist so gesund, in unserer Unterschiedlichkeit uns in unserer Unterschiedlichkeit stehen zu lassen und trotzdem oder gerade deshalb in Verbindung, in Kontakt zu treten. Hirnforscher sagen uns das, dass das wichtig ist, verbunden zu sein. Das ist Sprache, lernt man nicht in erster Linie, indem man ein Buch aufschlägt, sondern indem da jemand ist, der mit einem spricht. Und dass wir das hören, blabbern wir das nach und es ist ein Kauderwelsch und es stimmt alles nicht, ist aber nicht schlimm. Sprache lernen wir dadurch, dass jemand mit uns in Kontakt tritt, eine Beziehung aufbaut. Und ich glaube, ihr dürft das und wir dürfen das direkt übertragen, auch auf Gemeinde und unser geistliches Leben. Wenn ihr Johannes 1, die ersten Verse, diesen lyrischen Start da nimmt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, da klingt das so an, dass da etwas gesprochen wird, dass da eine Beziehung über Sprache aufgebaut wird, die nicht abreißt, sondern die da ist und uns mitnimmt in seine Gegenwart. Ich finde das immer so köstlich und kostbar, wenn wir alle mit den Händen erhoben stehen bei der Anbetung. Und das ist wie so ein, wie soll ich sagen, uns das so angewöhnt. Ne? Aber eigentlich ist das eher wie so aus so einem Polizeikrimi. Ne? Jemand steht da, Hände hoch. Ne? Und wir stehen dann da und sagen, okay Gott, wir ergeben uns. Ne? Wir ergeben uns. Du bist da und deine Gegenwart ist hier und deine Gegenwart berührt uns. Und in dieser Berührung erleben wir Gesundheit oder erleben wir Heilung. Ein anderer Punkt, der mir hängen geblieben ist von Gerald Hüther, war, dass er sagte, es gibt uns nicht als Einzelwesen. Der Mensch existiert nicht als Einzelwesen. Wir denken immer, dass es ganz, ne, wir sind, haben eine Ich-Identität. Natürlich haben wir die, wir haben eine Persönlichkeit, aber es gibt uns nicht als Einzelwesen. Wir sind von Anfang an verbunden. Über die Nabelschnur mit unserer Mutter und in eine Beziehung und in eine Familie hinein. Und es gibt uns nicht als Einzelwesen. Wir würden auch kein einziges bisschen in unserem Leben lernen, wenn da kein Gegenüber wäre. Wenn wir Kinder isolieren würden, das wäre jetzt absolute Oberfolter, wenn wir sagen würden, wir versuchen ein Kind zu erziehen ohne Kontakt zu Menschen, was würde damit passieren? Es würde sterben. Ne? Es geht nicht. Wir sind auf Gemeinschaft und Beziehungen angewiesen. Jetzt gehe ich zu jemand anderem, der eigentlich das Gleiche sagt, wie die Hirnforscher, eine Soziologin, Brené Brown, die sich jahrelang damit beschäftigt hat, was macht eigentlich Menschen stark oder Menschen gesund. Ihr könnt das mit Sicherheit nachsuchen und finden in irgendwelchen TED-Talks oder in Büchern, The Power of Vulnerability, die Kraft der Verletzlichkeit. Da, wo wir authentisch in Beziehungen zu unserer eigenen Verletzlichkeit und zu unseren eigenen Schwächen stehen und uns so annehmen, wie wir sind, und die anderen annehmen und die Situation annehmen können, wie sie ist, führt dazu, dass ich gesund werde. Da brauchen Wissenschaftler sehr, sehr lange für und tausende Interviews und tausende Seiten Papier, um das herauszufinden. Sie spricht von the power of imperfection, also die Kraft des Unperfekten, was nicht fertig ist. Wir sind nicht heile, gesund, perfekt, immer nett, immer freundlich, immer gut frisiert. Ja? Ich habe meinen Friseurtermin letzte Woche verpasst. Katastrophe. Ne? Ja. Und dieses Mitleid mit mir und mit den anderen und dieser Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen macht mich eigentlich zu einem Menschen, der mit schwierigen Situationen umgehen kann. Das sind so die Versatzstücke, die mich in der letzten Zeit so ein bisschen bewegt haben. Und ich habe gedacht, ja, das finden wir in Gemeinde. Und Gemeinde soll genau dieser Ort sein, wo wir berührt werden von Gott. Ihr kennt alle dieses Vineyard-Mannetchen mit den Händen hoch und den Füßen auf dem Boden, wo wir uns berühren lassen von Gottes Gegenwart und das weitergeben, was wir empfangen. Und da ist natürlich jemand. Das ist ja nicht, dass da plötzlich dann leerer Raum wäre, sondern es sind Personen. Und das geht nur in Kontakt. Das geht nur über Berührung. Das, was mich berührt, verändert mich. Stefan hat mich gestern gefragt dazu, ne, was meinst du damit? Ne? Berührung, ist das nur physisch? Nein, das ist nicht. Ein physischer Kontakt ist ganz, ganz wichtig. Ne? Kinder zu halten, im Arm zu haben. Ne? Und das machen die zur Zeit und zur Unzeit. Ne? Wenn die so klein sind und sind vollgesabbert mit dem Essen und haben eine Rotznase und so. Und dann kommen sie angelaufen und schlingen die Arme so um unsere Beine. Und als Vater trägt man dann hier solche Schnodderspuren an der Hose, so wie Orden. Ne? Und das ist ganz, aber das ist das Bedürfnis, ich muss jetzt einfach Papa umarmen. Ich muss jetzt einfach nehmen. Und die machen das einfach. Ne? Wir gewöhnen uns das dann ab und versuchen so ein bisschen Nettjes zu sein. Aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen. Nettjes. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen für unser Heilwerden, wenn wir merken, dass wir diese Nähe, auch eine physische Nähe zu unseren Brüdern und Geschwistern brauchen und suchen. Und ich habe das ganz oft beobachtet. Ihr umarmt euch hier. Ich habe das gesehen. Sogar Andreas, jetzt, in diesem Augenblick. Aber mit Ute ist das okay, ne? Kannst deinen Arm auch in die andere Richtung legen, ne? Tut auch gut. Und Berührung ist nicht nur diese physische Sache, sondern Berührung ist auch das, was mich in Resonanz bringt. Hartmut von Rosa spricht viel über Resonanz. Und einige kennen ihn und wissen, dass er auch dazu viel geschrieben und geforscht hat. Und das, was mich bewegt, wenn Stefan zum Beispiel Musik hört, dann berührt ihn das. Nicht physisch, aber es berührt sein Innerstes und macht das Gehirn frei, um sich neu zu entwickeln und neu auszurichten, was Neues zu probieren, mutig irgendwelche interessanten Sachen wieder zu entdecken und sich hinzusetzen und zu üben. Für mich wäre das pure Strafe. Für ihn ist das eine Berührung, die dazu führt, dass etwas Neues sich entwickeln kann. Das heißt, wenn wir für Leute beten und ihnen die Hände auflegen, machen wir genau das Gleiche im Physischen. Ich glaube, dass es ein Geheimnis ist. Und ich glaube, dass es eine Art Bild ist. Die Bibel ist voll dieser Metaphern von Himmel und Erde, wo eine Berührung des Himmels, eine Berührung dieser unsichtbaren Welt uns hier begegnet, im Physischen, im Hier und Jetzt, in unseren drei Dimensionen, in denen wir uns bewegen und in der Zeit, genau in diesem Moment. Und wenn wir dann Geschwister haben, die um uns herumstehen und uns in Jesu Namen die Hände auflegen, dann ist das eine zeichenhafte Handlung, aber gleichzeitig ist es ganz tief mit unserem Menschsein verbunden. Das führt dazu, dass in uns, und ich wette, wenn wir Leute Menschengehirne untersuchen würden, während für sie gebetet wird, würden wir sehen, dass sich Blockaden ändern. Bin ich sicher. Da würden wir sehen, dass das, was vorher an Hindernissen war für Entwicklung, für ich kann nicht gerade denken, ich bin verwirrt oder ich bin an meine intellektuelle Grenze gestoßen oder was auch immer, dass diese Begrenzungen abgebaut werden. Ich kenne diese ganzen chemischen Stoffe nicht, aber das bei Kindern, die zu lange auch in Schule und auch von Lehrern oder von Eltern zu sehr kontrolliert und unter so eine Glocke gesetzt worden, bildet sich um die Hirnareale herum wie so ein Panzer. Wie so eine, ja, ich kenne den Namen von diesen Botenstoffen nicht, aber die das verhindern, dass das Kind kreativ sich entwickeln kann. Und das geht nur dadurch wieder weg, indem da eine Berührung stattfindet, ein Kontakt mit einem anderen Menschen, der es gut mit einem meint und so ein bisschen einen Schubs gibt. Probier es doch einfach mal. Wir geben in der Schule auch viel zu viel vor. In Gemeinde auch. Manchmal. Bei Birgit nicht. Glaube ich nicht. Kann mir nicht vorstellen. Ich hatte schon angefangen mit Johannes 1, dass dieses Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und ich möchte so ein bisschen, also wir können die Bibel wie so eine chronologische Geschichte lesen des Lebens Jesu. Das können wir machen. Und ich glaube, das hat auch seine Bedeutung und seinen Wert. Aber gerade bei Johannes habe ich immer das Gefühl, das ist so eine Tiefe, so eine Dichte, so eine Fülle an Wahrheit, die da drin versteckt ist und die sich so durchzieht und die manchmal einem so ein bisschen klarer wird, wenn man einen Schritt zurücktritt. Und das möchte ich mit euch machen. Ich möchte zwei Teile aus dem Johannesevangelium mir angucken. Und ihr werdet merken, Uli Sneaky hat zwei Stücke rausgewählt, die auf das Abendmahl hindeuten. Das ist einmal in Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Und das ist die Speisung der 5000 in Johannes 6. Und ich will das nicht überinterpretieren, aber ich glaube, das hat was miteinander zu tun. Und es ist sicherlich nicht zufällig, dass Jesus damit startet, Wasser zu Wein zu machen. Wasser spielt noch an anderen Stellen eine große Rolle im Johannesevangelium. Eine der nächsten Geschichten ist die Frau am Jakobsbrunnen. Da geht es auch um Wasser und das lebendige Wasser. Aber bei dieser Geschichte von der Hochzeit zu Kana geht es ja vordergründig eigentlich nur darum, dass ein Wunder geschieht, dass Wasser zu Wein wird. Und jemand wie ich, der in der Gemeinde auch sozialisiert ist, groß geworden ist, als ich geboren wurde, haben meine Eltern sich einer Baptistengemeinde angeschlossen und da bin ich dann auch mehr oder weniger groß geworden. Ich habe diese Geschichte bestimmt schon 1000 Mal irgendwie gehört und wenn man es so 100 Mal gelesen hat und 1000 Mal eine Predigt gehört hat, dann wird man auch so ein bisschen betriebsblind. Und mir fiel auf, dass diese beiden Geschichten sowohl von der Hochzeit zu Kana als auch von der Speisung der 5000 auch zutiefst in irgendeiner Weise verbunden sind mit dem Abendmahl und das, was Jesus damit erzählt. Der Knüller ist, dass es wenige Kapitel danach Jesus eigentlich die Menschheit oder die Zuhörer wahnsinnig gegen sich aufbringt, indem er sagt, ja, ihr müsst mein Fleisch essen und ihr müsst mein Blut trinken. Und die gläubigen Juden, die dachten, was ist das denn? Wie ist der denn drauf? Jetzt fängt er irgendwie so, ne? Also die waren wirklich angewidert von dem, was er gesagt hat und haben gesagt, also das ist jetzt ein bisschen heftig. Ne? Also jetzt finden wir das ein bisschen speziell. Wir fanden das ganz cool, so Wunder zu sehen und diese Wirksamkeit in Menschenmengen werden berührt, gefüttert, ihnen wird zu essen gegeben, sie werden versorgt. Aber an dieser Stelle ist das mit dem, ihr müsst mein Leib essen, ihr müsst mein Blut trinken, das fanden sie doch ein bisschen komisch. Das Eigenartige ist eigentlich, dass die Jünger geblieben sind. Dass die einen weggegangen sind, da sehe ich mich ziemlich drin in der Rolle. Denke ich von, nee, also das, also wenn jetzt heute irgendwer kommen würde und sagen würde, Kannibalismus ist auch eine Option, wie wär's? Möchtest du mal an mir knabbern? Obwohl bei kleinen Kindern möchte man das ja manchmal, ne? So kriegt man, die riechen noch so gut. Ich glaube, ich wäre eher auf der Seite gewesen zu sagen, also Jesus, das geht jetzt ein bisschen weit. Und ich glaube, dass die Leute eigentlich gar nicht das so richtig verstanden haben. Und die Jünger, die haben das ja genauso gehört. Die haben das auch verstanden. Die haben auch gehört, was er gesagt hat. Ihr müsst meinen Leib essen. Ihr müsst mein Blut trinken. Aber sie haben gesagt, wir bleiben. Du hast Worte ewigen Lebens. Das finde ich besonders. Sie waren verbunden mit Jesus auf einer Ebene, die eben nicht intellektuell war. Sie haben nicht von Menschenbraten und Blutwurst im Kopf gehabt, sondern sie haben Verbundenheit zu einer Person, Beziehung gehabt. Vielleicht haben sie gesagt, die Sache, die ist so schräg, vielleicht hast du irgendwas geraucht, Jesus, keine Ahnung. Aber, ne? Aber ich liebe dich, ne? Bro. Läuft, kriegen wir hin. Ne? Wir kriegen das später raus. Ich brauche das nicht alles kapieren. Aber ich liebe Jesus. Ne? Ich bin in Beziehung. Die Hochzeit zu Kana. In Johannes 2. Ihr dürft es lesen, ich möchte den Text nicht ganz vorlesen. Der Kern dieser Geschichte ist eigentlich, Jesus hat seine Jünger berufen und er sagt, ihr werdet ganz großartige Dinge sehen. Ihr werdet mit mir durchs Land gehen und ihr werdet, ich versichere euch, sagt ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm hin heruntersteigen. 2 Tage später, heißt es, fand in Kana eine Hochzeit statt. Das heißt, er hat ihnen ein Versprechen gemacht und hat gesagt, es kommt eine Berührung vom Himmel. Ihr werdet sehen, dass diese übernatürliche Welt Kontakt macht durch mich zu dem, was euch ausmacht. Und wenn ich euch einzeln befragen würde und ihr werdet an einen Lügendetektor angeschlossen und würdet mich nicht anlügen, wette ich, dass alle von euch sagen würden, genau das suche ich eigentlich. Ich suche eine Begegnung mit dem Himmel. Ich suche nach einer Begegnung, nach einer Berührung von Gott selber. Dass der Heilige Geist mich anrührt, dass meine Gebrechen geheilt werden. Dass meine Verwirrung sich irgendwie auflöst. Dass meine Verletzungen geheilt werden. Dass ich normal mit meinen Kindern umgehen kann. Und nicht all das einfach repetiere, was ich an schlechter Erziehung von meinen eigenen Eltern genossen habe. Die Traumata unserer Väter, die vererben sich ja. Die Traumata, die unsere Eltern erlebt haben, unsere Großeltern, Kriegsgeneration, mit Zerrissenheit und Tod und Verlust, die haben sich weiter vererbt von Generation zu Generation. Man sagt, dass das ungefähr 3 Generationen dauert. Ist das richtig? 3? Und diese Hochzeit zu Kana, da sagt Jesus, ihr werdet was ganz Fantastisches sehen. Ihr werdet das bei mir erleben, dass sich dieser Himmel, diese himmlische Welt öffnet und dass ihr berührt werdet. Und das Erste, was passiert, sie gehen auf eine Feier. Sie gehen auf ein Familienfest. Sie gehen auf eine Party. Und ich habe verstanden, dass Philipps Bruder geheiratet hat gestern. Ja? Und ich habe ein Foto gesehen von Braut und Bräutigam. Und ich habe mir sagen lassen, die Party war ganz spannend und war ganz, ja, wie soll ich sagen, mega. War sie mega? Wahrscheinlich, ne? Offensichtlich. Also sie muss ganz fantastisch gewesen sein. Und ich glaube, das war auch so ein Event. Ja? Und in dieser, der erste Akt, wie Jesus diesen Himmel berührt Erde seinen Jüngern darstellt, ist über Feiern, über ein Mega-Event und Familie. Er geht dahin mit seiner Mutter, mit seiner Familie und seinen Jüngern. Die gehen alle dahin. Und da gibt es auch ein bisschen Knatsch, ne? Du musst mir hier nicht sagen, was ich zu tun habe. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ne? Und Mutti kümmert sich nicht darum. Sagt, mach dir mal schon. Ja? Macht einfach, was er sagt. Dann wird das schon. Ne? Das heißt, es ist so dieses ganz normale Familienleben, eine Familienfeier, innige Beziehung. Und auch da sehen wir wieder so einen ganz weiten Bogen, einen Verweis auf die Hochzeit des Lammes, wo es um Gemeinschaft, um innigste Beziehung, um Kontakt geht. Das heißt, der Himmel berührt die Erde. Gott berührt die Menschen. Und Jesus ist da, um genau das zu tun. Und dieses Wein- und Blutbild, was wir dann auch gleich gemeinsam feiern, wird in 1. Petrus aufgegriffen. Und da sagt Petrus, in seinen Wunden sind wir geheilt. Ich habe mich sehr, sehr lange von diesem Vers einfach ein bisschen, er hat mich total angenervt. Weil ich ihn so oft missbräuchlich gehört habe. Das macht ihn aber nicht weniger wahr. Ja? In seinen Wunden, wenn Jesus sagt, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken, dann kann ich das total bescheuert finden. Ja? Aber was er damit ja sagt, ich möchte Beziehung mit dir, du musst mich in dich hineinlassen, in deine Verletzlichkeit, in deinen Kram, in dein Zeugs, was du so lange mit dir mitschleppst, in meine Unperfektheit, muss ich diesen perfekten Gott einladen und hineinschauen lassen und sagen, okay, sei du mein Gast, sei willkommen, komm Heiliger Geist, wohne in mir, nimm Wohnung, berühre mich. Und dann kann ich diesen Satz wieder neu stehen lassen. In seinen Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Ich glaube, wenn wir diese Wahrheit nicht wie ein Mantra wiederholen, aber verinnerlichen, dass wir neu dazu stehen und sagen, okay, du hast das gesagt, das ist dein Wort, Jesus, in deinen Wunden bin ich geheilt. Es ist jetzt noch nicht so, aber in deinen Wunden bin ich geheilt. Jesus, in deinen Wunden bin ich geheilt, sind wir geheilt. Von traumatisierenden Erinnerungen, von physischen Unfällen, von Beziehungen, die mich fertig machen. Was auch immer, aber in deinen Wunden, Jesus, bin ich geheilt. Ich finde Heilung, indem ich dich in mich hineinlasse. Seht ihr, wie das zum Abendmahl passt, die Hochzeit zu Kana? Oder bin ich hier der Einzige? Hallo? Seid ihr noch wach? Okay, wir machen einen Sprung in Johannes 6 und schauen uns diese Speisung der 5000 an. Es ist so ein Beispiel für Gottes überschwängliche Versorgung. Und es ist so ein Beispiel dafür, wie Gottes Realität dafür sorgt, dass ich, dass die Menschen, dass die Leute, die da sitzen, keinen Mangel haben. Habt ihr die Geschichte auch so gelesen? Die Speisung der 5000 ist ein Zeichen Jesu für 5000 plus x, 2, 3 Frauen, Kinder, was weiß ich, gehörten auch noch dazu zu diesem. Es waren deutlich mehr als 5000 Menschen dort. Und das ist ein Zeichen, ein Symbol, es ist ein Beispiel dafür, dass Jesus sagt, im Reich Gottes ist Versorgung da. Und einem normalen Caterer hätten wir gesagt, ja, lieber Caterer, du hast dich jetzt leider verkalkuliert, es ist zu viel übrig geblieben. Ja? Aber genau das ist das Reich Gottes. Die Versorgung Gottes ist nicht, du kriegst das, was so knapp und dann war es das, sondern du kriegst das, was du brauchst und mehr als genug. Das ist die Geschichte. Und dass die da die Reste aufsammeln müssen, ich habe gedacht, warum müssen die das machen? Waren da nicht die anderen Leute? Die hätten das ja auch mitnehmen können. Dann wären das nicht 12 Körbe gewesen, sondern jeder hätte so einen Doggy-Bag gehabt. Ne? So, ich nehme das mal mit, meine Reste. Aber Jesus hat gesagt, ihr sammelt das auf, aber warum? Und manchmal stolpert man über etwas und denkt man so, hoppla, warum ist das so? Warum? Das ist ja intentional. Ne? Er hat das ja nicht gemacht, weil ihm das gerade so eingefallen ist, sondern weil die Jünger etwas lernen sollten. Und ich glaube, dieser Lernmoment war, dass schon in dem nächsten Moment, in der Geschichte, als sie über den See fahren, sind sie unterwegs und sind völlig eingeschüchtert. Jesus ist nicht da. Katastrophe, Wind, Sturm. Ne? Wir gehen unter. Was sollen wir machen? Und in der Situation ist eigentlich, sind die Reste, das, was noch übrig ist, wäre eigentlich die Erinnerung gewesen, Moment mal, er hat uns da versorgt und mehr als genug gegeben, warum würde er uns hier sterben lassen? Ich kenne das aus meinem Leben und ich kenne das aus unserem Gemeindeleben. Wir freuen uns wahnsinnig über Erfolge, über Heilungen, über Berührungen, über Sachen, die gut gelaufen sind. Und in der nächsten Krise, die direkt am Montagmorgen um 8 Uhr mit einem Telefonat kommt, sind wir völlig daneben und haben das komplett vergessen. Die Botschaft ist ja, der Vater im Himmel, der versorgt euch. Selbst wenn du nur ein Junge hat ein paar Brote mitgebracht und zwei Fische. Und das ist genug, dass Gottes Versorgung für alle gilt, die da sind. Alle werden satt und sie haben übrig. Und im nächsten Moment zweifle ich wieder daran und denke, sollte Gott gesagt haben, ja, das ist die Erinnerung daran, was Gott bereits getan hat, dass seine Versorgung gilt. Marlies hat mir gestern, ist Marlies hier oder ist sie mit den Kindern unterwegs? Hat mir eine fantastische Geschichte erzählt, wie Gott sie versorgt. Und ich dachte, ja, das ist wieder so ein typisches Beispiel. Gott versorgt uns. Gott segnet uns. Nicht, weil wir so toll sind, aber wir als seine Kinder uns eigentlich nur ausstrecken und sagen, Papa, du weißt, dass ich das brauche. Du weißt, dass ich bedürftig bin. Und er schenkt es und er gibt es. Und jetzt in diesem Augenblick sind bestimmt schon einige von euch, die sagen, ja, bei mir war das aber anders. Ja? Das heißt, es bleibt so nebeneinander stehen, aber diese Reste, die wir aufgesammelt haben, sind die physische, die Erinnerung daran, dass im letzten Moment hat Gott ja auch gesorgt. Warum sollte er es jetzt nicht tun? Er wird es wieder tun. Er wird mich versorgen. Er wird mich behüten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja? Es ist so. Und wir vergessen es gerne. Dann können wir uns auf unsere Pity-Party zurückziehen. Unsere Schmolke, ja, ich wusste ja gleich, dass das nicht funktioniert. In der Gemeinde waren die auch so alle garstig und der Hauskreis. Da ist einer, der betet die ganze Zeit und ich komme gar nicht zu Wort. Ich wollte auch mal was sagen. Der Tee war furchtbar. Die hassen mich. Ich wusste das. Aber Gottes Versorgung geschieht in diesen Beziehungen. Ja? Seht ihr das Muster? Die Speisung der 5000 ist der Beweis für Gottes übernatürliche Versorgung und hat alles mit dem Abendmahl auch wieder zu tun. Dieses Brot ist eine Erinnerung, nicht nur, dass wir den Leib Christi zu uns nehmen. Bei unseren katholischen Freunden ist das ja, hat das noch ein ganz anderes Gewicht in der Eucharistie. Ne? Und es hat was sehr, sehr Kostbares. Als kleiner Baptistenjunge wusste ich früher immer alles besser. Müsste mal Artje fragen. Ich wusste wirklich alles. Ja. Es gab also nichts, was ich nicht wusste und schon gar nicht besser. Eigentlich war ich unausstehlich. Dass Artje mich damals irgendwie nett fand, ist noch ein Wunder. Ja. Das Abendmahl ist beides. Es ist, ich nehme neu Jesus in mich auf und wiederhole für mich selber, er versorgt mich mit dem, was ich brauche jetzt. Und das ist für die nächste Mangelsituation der Schlüssel, er ist da. Die Verbindung ist ja da. Die Berührung ist da. Die Nähe ist da. Und alles, was ich für dieses Leben in Gottes Reich brauche, ist eigentlich nur die Erinnerung, ja, mein Vater im Himmel, mein Versorger, mein Schöpfer, mein Gott ist da und er sieht mich und er berührt mich. Und er lädt mich ein und er lädt uns ein zu diesem Abendmahl. Und darum ist das so toll. Ich meine, das hat jetzt schon 2000 Jahre überlebt, in so ganz unterschiedlichen liturgischen Kontexten, aber es ist immer wieder das Gleiche. Gott kommt mir unfassbar nahe, näher geht's nicht und ich lasse mich auf seine Gegenwart ein. Und das ist der Schlüssel. Punkt. Fertig. Das ist es. That's it. Oder, Birgit?